Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, ich grüße dich.
Ja, der Lokführerstreik ist ja am Mittwoch mal wieder sediert worden, aber wir haben uns vorgenommen, heute einmal über das Problem von Spartengewerkschaften zu diskutieren. Bevor wir das tun, glaube ich, ist es ganz wichtig, vielleicht mal zu wissen, wo kommt denn das Streikrecht her? Und wieso haben wir ein Streikrecht und welche Möglichkeiten gibt es gegen Auswüchse der Ausübung dieses Rechts vorzugehen? Und zunächst können wir sagen, die Tarifautonomie findet sich nicht im Grundgesetz, sondern sie wird aus Artikel 9 des Grundgesetzes aus der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit abgeleitet. Und das Gleiche gilt für das Streikrecht. Das ist auch nicht im Grundgesetz vorgeschrieben, sondern es wird eben aus der garantierten Koalitionsfreiheit abgeleitet. Allerdings sind Streiks nur in Tarifkonflikten zulässig, wenn sie erforderlich und verhältnismäßig sind, also das sogenannte Ultima Ratio-Prinzip ausgeschöpft ist. Und ein Ziel des Streiks ist immer die Schädigung der Arbeitgeber. Das ist der erste Hintergrund. Der zweite Hintergrund ist, die Verhandlungsmacht einer Gewerkschaft wird vor allem von der Anzahl der Mitglieder bestimmt. Und bei den Gewerkschaften gab es in den 1980er Jahren einen massiven Konzentrationsprozess. Damals umfasste der Deutsche Gewerkschaftsbund 18 selbstständige Branchengewerkschaften. Dann kam es zu einer Fusion und heute haben wir nur noch 8 DGB-Gewerkschaften. Und je größer eine Gewerkschaft ist, das wirst du vielleicht differenziert sehen, aber ich glaube, man wird es sagen können, desto mehr konzentrieren sich Gewerkschaften darauf, Arbeitsplätze zu erhalten und gesamtwirtschaftliche Belange zu berücksichtigen und weniger darauf, besonders kräftige Lohnerhöhungen durchzusetzen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich einige Berufsgruppen von den gewerkschaftlichen Großorganisationen und deren solidarischer Lohnpolitik oft nicht mehr angemessen vertreten fühlten und sanken die Mitgliederzahlen der Branchengewerkschaften und dafür kamen Spartengewerkschaften auf Marburger Bund, UFO, GDL, Cockpit und so weiter. Ja, und alle versprachen ihrer relativ kleinen und homogenen Klientel von Spezialisten bessere Tarifabschlüsse, als eben sie die inhomogenen Branchengewerkschaften durchsetzen könnten. So. Und deswegen ist, glaube ich, der Hintergrund aus dem einstigen Verteilungskampf zwischen Arbeit und Kapital zunehmend mehr ein Kampf zwischen unterschiedlich qualifizierten, organisierten Arbeitnehmern geworden. Und Gewinner dieses Kampfes sind durchweg die Spezialisten. Und das erleben wir jetzt. So, und Spartengewerkschaften sind nicht verboten, aber sie führen zu spezifischen Problemen, da die Macht einer Spartengewerkschaft darin besteht, ja letztlich die Allgemeinheit zum Opfer zu nehmen. So, und das haben wir jetzt bei den Lokführern gesehen und deswegen würde mich mal interessieren, wenn, was du meinst, wie diese Sache zu Ende geht und ob es Möglichkeiten gibt, solche Eskalationen irgendwie mal zu verhindern.
Ja, du hast ein weites Thema aufgezogen und ein ganz weites Panorama. Denn in der Tat, wenn wir über den jetzigen Tarifkonflikt reden, haben wir einen Konflikt ja nicht nur zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, der Deutschen Bahn als Arbeitgeber und hier der GDL. Wir haben auch einen Konflikt auf der Arbeitnehmerseite, denn es gibt ja noch die Eisenbahnergewerkschaft, die von der Mitgliederzahl deutlich größer ist und auch viel breiter in den Berufen aufgestellt ist. Wenn man sagen, die GDL sowie die Vereinigung Cockpit beim dem Luftverkehr sozusagen die Elite, die selbstverstandene Elite irgendwie versammelt. Das heißt, wir haben einen doppelten Konflikt.
Sie streiken nicht nur gegen die Arbeitgeber, sondern auch gegen die mitkämpfenden Gewerkschaften.
So, und damit sind wir bei einem Punkt. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen Moment innehalten, was eigentlich Tarifautonomie bedeutet und wo sie herkommt. Sie ist ja eine deutsche Erfindung. Und sie ist gut 100 Jahre alt. Und es ist innerhalb von wenigen Tagen am Ende des Ersten Weltkrieges erfunden worden, nämlich in dem sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen. Mhm. Karl Legin war der Gewerkschaftsführer, Hugo Stinnes einer der starken Akteure bei den Arbeitgebern. Und es gab eine Drucksituation. Der Krieg war zu Ende, der Waffenstillstand, auch durch unterzeichnet, die Revolution nahm am 9. November ihren Ausgang, und die Sorge aller Beteiligten, auch der sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften, war, es könnte ein sowjetisches Modell, eine Räterepublik drohen. Und in diesem Zusammenhang hat man in wenigen Tagen bis 15. November dieses Stinnes-Legin-Abkommen etabliert. Da stand drin: Anerkennung der Gewerkschaft durch die Arbeitgeber. Das war neu. Anerkennung von Tarifverträgen, von Betriebsräten und des Acht-Stunden-Tages. So, und das funktioniert aber nur, wenn man einen, oder aus dem Grundverständnis, wenn man einen ökonomischen Vorteil damit generiert, nämlich dass für die betriebliche, die unternehmerische Ebene dann während des Tarifvertrags eine Friedenspflicht gilt. Das heißt, dann haben wir halt keinen Konflikt, sondern die Laufzeit des Tarifvertrages definiert die Arbeitsbedingungen. Und mit dieser Friedenspflicht ist ein großer ökonomischer Vorteil eigentlich für beide Seiten verbunden, aber natürlich auch für das Unternehmen. Insofern muss man immer wissen, was man danach tut. Das alles, was man unterschreibt, bindet einen für eine längere Zeit. Und man muss immer wieder gemeinsam unterschreiben. Man muss eigentlich immer wieder zum Verhandlungstisch zurück. Nicht? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Der zweite Gedanke, diese Friedenspflicht und das Sparen von Verhandlungskosten setzt aber voraus, dass ich eigentlich für jedes Arbeitsverhältnis, für jeden Betrieb nur einen Tarifvertrag habe. Also einen Partner auch, nur eine Gewerkschaft, eine Arbeitnehmervertretung. Und das war auch rechtlich gefasst bis 2010 in einem nicht gesetzlich, aber durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und dem Stichwort der Tarifeinheit. Und dann hat die GDL 2008/09 sozusagen ihren eigenständigen Machtanspruch auch durch Streiks artikuliert. 2010 hat damals der Senat, 10. Senat war es, glaube ich, das Bundesarbeitsgericht, diese Rechtsauffassung aufgegeben und hat gesagt, also wir können uns auch Tarifpluralität vorstellen. Und lass das mal den Gesetzgeber machen. Der Gesetzgeber hat dann ja 2015 war es ein Tarifeinheitsgesetz erlassen. So, und das muss man jetzt alles noch mit einbetten. Das heißt, der Konflikt auf der Gewerkschaftsseite ist ein Konflikt zwischen einer kleinen und einer größeren Gewerkschaft. Das Gesetz nämlich verpflichtet ja ein solches Unternehmen wie die Bahn mit zwei solchen Gewerkschaften, dass sie guckt, wer ist wo der größere, in welchem Betriebsteil der größere und damit der mächtigere Partner, und der definiert dann sozusagen in Verhandlungen das Ergebnis, und die kleinere Partner muss sich anpassen. Und das hat man gemacht. Das Problem ist, der Arbeitgeber weiß ja nicht, wer wo Mitglied in der Gewerkschaft ist. Die GDL ist auch keine sehr kooperative in dem Punkt. Sie hat sich, obwohl es ja im Gesetz der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, das zu machen, auch nicht bereit erklärt, die Mitgliederlisten genauso wie die anderen bereitzulegen. Dann weiß man, also muss man Schätzungen vornehmen. Also was weiß ich, in bestimmten Betriebsfällen hast du halt keine Lokführer oder keine Leute im Stellwerk. Und es führt dazu, dass in den GDL-Mehrheitsbetrieben mittlerweile bestimmte Dinge auch nicht mehr gelten, also kein Langzeitkonto mehr oder so. Das ist also ein sehr umfassender Konflikt, das ist auch ein politischer Konflikt. Und wenn man sich den Inhalt des Tarifvertrags, also des Tarifstreits anschaut, 3,2% Lohnerhöhung, die Ziffer ist nicht streitig, sondern die Laufzeit. Also da sollte man sich eigentlich einigen können. Das zweite ist, die GDL will eine Corona-Prämie. Also ich frage mich langsam, welche Branche eigentlich keine Corona-Prämie bekommt. Also ich meine, wir zwei als Ökonomen, Bert, könnten sagen, wir haben auch viel zu diskutieren gehabt, mehr als sonst.
Ja, aber Corona-Prämie haben wir nicht gekriegt.
Nee, aber es ist schon ein bisschen, also das finde ich schon fast ein bisschen dekotant, so etwas sowas zu fordern. Da gibt es Berufe, wo das klar ist, die Pflegeberufe und andere. So, und in dem Konfliktrahmen bewegen wir uns. Und letzter Gedanke, es ist natürlich ein System, du hast es auch mit der rechtlichen Fassung Grundgesetz angesprochen, das aus der Industriegesellschaft kommt. Also den klassischen Konflikt Arbeit und Kapital, dafür hat man Gewerkschaften, dafür hat man klar definierte Arbeitgeber. Und wir sehen ja auch, dass die Tarifbindung der deutschen Wirtschaft deutlich abnimmt. Sie ist rückläufig seit ja auch diesem Fusionsprozess, den du genannt hast, für die Gewerkschaften. Den haben wir zum Teil ja auch auf der anderen Verhandlungsseite. Und wir sehen, dass die Tarifbindung abnimmt. Sie ist in den neuen Berufen überhaupt schwer zu organisieren.
Ganz im Dienstleistungsbereich faktisch nicht existent.
So. Und insofern ist es auch ein jeder Konflikt ist auch einer, das würde ich sehr deutlich formulieren, der auch über die Zukunft generell dieses Tarifvertragssystems mitentscheidet. Denn es ist natürlich ein wichtiger Standortfaktor. Es ist so, dass wir Konflikte besser gelöst haben, dass wir weniger Streiks haben. Nimm das britische Modell oder nimm andere Länder, nimm Frankreich, wo die Konflikte auch anders stattfinden. Und das gehört auch dazu. Und zu fragen, was bleibt hier eigentlich? Denn die beiden Partner, die Sozialpartner, haben ja auch viele andere Funktionen. Nimm mal die duale Berufsausbildung. Mhm. Das geht gar nicht ohne die. Also das muss man immer mitsehen. Und was die GDL da macht, mag sich manchen erschließen, mir jetzt nicht.
Nein, aber klar, die DGL möchte, also die Lokführer wollen, dass sie in möglichst vielen Betrieben der Bahn also die größte Gewerkschaft sind, um ihre Macht zu zementieren. Aber dass sie streiken dürfen, und streiken ist wohl unstrittig, und dass es, sagen wir mal, im gewissen Sinne dysfunktional ist, weil ja hier durch diesen Streik wird ja weniger der Arbeitgeber geschädigt. Er wird auch geschädigt, aber letztlich wird in Geiselhaft genommen die Öffentlichkeit. Das ist bei den Piloten und bei den Fluglotsen ist das ja das Gleiche. So, und da haben wir in der Tat ein Dilemma, was mit den traditionellen Mitteln des Arbeitskampfes eigentlich kaum zu lösen. Deswegen die Frage, auf der einen Seite wollen wir die Tarifautonomie erhalten, aber andererseits kann sie zu, sagen wir mal, gesellschaftlichen Dysfunktionalitäten führen. Und welche Auswege gibt's da? Welche siehst du? In der Weimarer Republik gab es mal eine Zwangsschlichtung.
Genau, da gab es 1926 eine Zwangsschlichtung eingeführt worden, aber für alle Tarifkonflikte. Das hat dazu geführt, dass man sich selbst nicht mehr angestrengt hat. Also man wusste ja, es gibt eine Zwangsschlichtung, also kannst du auch gleich darauf setzen. Das ist nicht, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern wir müssen nochmal unterscheiden. Wir reden ja deshalb auch über die GDL anders als beispielsweise, was weiß ich, wenn im Metallarbeiterhandwerk oder sonst wo dann Baugewerbe gestreikt wird, weil wir hier eine öffentliche Infrastrukturleistung haben. Das ist ja Daseinsvorsorge. Das ist bei der Bahn so, das ist bei der Frage der Pflegedienste so.
In Berlin ist jetzt gerade
der Streik auch untersagt worden, weil der Streik von Pflegediensteten eigentlich voraussetzt, dass es eine Pflegedienstnotverordnung gibt, um in dieser Situation die Grundversorgung sicherzustellen. Es gibt einen historischen Ausgangspunkt, das war 1922 der Berliner Kommunalstreik. Da ging es nämlich darum, ob dann die Menschen noch überhaupt Zugang zu den ganz elementaren Leistungen, Wasser, Abwasser, Elektrizität haben. Und das ist damals schon eine Debatte gewesen. Und man kann natürlich fragen, ob man dann in solchen Bereichen, also der Daseinsvorsorge, möglicherweise eine verpflichtende Schlichtung einbaut, bevor man in Konflikte wirklich geht.
Also vorschaltet.
Vorschaltet, aber auch dann nur hier. Man müsste das dann klar definieren, was ist Daseinsvorsorge. Wie gesagt, im Bereich Pflege haben wir das so ähnlich mit dieser Notdienstvereinbarung. Das ist ja, um den Schaden letztlich für Dritte geringer zu halten. Hier kann aber, das kommt ja noch hinzu, eine kleine Gewerkschaft, genauso wie Cockpit, ein ganzes Verkehrssystem lahmlegen, das ja auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche auswirkt. Und das gehört damit rein. Also einfache Antworten gibt es nicht. Es hängt am Ende immer auch vom guten Willen an der Beteiligten ab. Das ist bei der GDL irgendwie strukturell nicht so richtig zu erkennen, der gute Wille.
Gut, also eine Zwangsschlichtung kommt eigentlich nicht in Frage. Ein verpflichtendes, vorgeschaltetes Schlichtungsverfahren wäre denkbar, aber das könnte natürlich trotzdem dazu führen, dass dadurch natürlich der Druck zu einer Einigung ohne Arbeitsniederlegung würde dadurch größer oder kleiner, ich weiß es nicht.
Ja, das ist auch nicht absehbar. Wir müssen einfach hier erstmal zur Kenntnis nehmen, wir haben eine besondere Konfliktlage und Konfliktintensität der GDL auch gegenüber der EVG. Wir haben uns das mal angeschaut. Bei den Lokführern sind es über 11,5 Monate pro Verhandlung an Streiks. Intensität des Konflikts auf so einer Skala. Bei der EVG sind es nur 6,8. Das ist Monate, also doch deutlich weniger. Die GDL hat, wenn man sich das langfristig mal anschaut, einmal einen Niveaueffekt hinbekommen. Das war Ende des ersten Jahrzehnts. Da ist ein deutlicher Sprung in der Vergütung eingetreten für die Mitglieder. Seitdem läuft das aber eigentlich parallel. Und daran erkennt man, das ist eigentlich nicht so sehr ein Tarifkonflikt, sondern eigentlich ein machtpolitischer Konflikt.
Aber zwischen zwei Gewerkschaften.
Zwischen zwei Gewerkschaften. Und das ist der entscheidende Punkt. Du kannst gesetzgeberisch Anreize setzen. Am Ende des Tages lebt es von der Bereitschaft, kooperationsfähig zu sein. Und wenn zum Beispiel in diesem Bereich hier die Bahn als Arbeitgeber beiden Gewerkschaften sozusagen ein Plateau bietet, damit ihr euch untereinander organisiert, damit wir das gar nicht machen müssen, also wir würden es ja gerne in eure Hände geben, das setzt voraus, dass man sich dann auch zusammentut. Da ist die GDL manchmal nicht bereit dazu, dann ist die EVG auch wieder nicht bereit. Also wenn du so ein Verhältnis zwischen zwei Gewerkschaften hast, dann bist du als Arbeitgeber auch gekniffen, abgesehen von all den Fehlern, die du dann auch noch machen kannst und die auch sicherlich gemacht wurden, aber das ist schon eine besondere Konfliktlage, die bei der Bahn zu beobachten ist.
Ja, also siehst du eigentlich aber auch keinen konstruktiven Ausweg aus diesem Dilemma. Es können ja auch durchaus andere Berufsgruppen können ja bestimmte Machtfunktionen ausüben, nicht? Herr Wieselski macht das exzessiv, ja. Klar, weil er letztlich ja nicht nur für das Geld seiner bei ihm Organisierten spricht, sondern er versucht ja im Kern die Existenzberechtigung seiner Gewerkschaft zu garantieren. Und da muss man natürlich fragen, ist das ein legitimer Streitgrund?
Ja, das ist genau die Frage, ne? Das ist eigentlich nicht Gegenstand des Streikrechts. Ja. Gegenstand des Streikrechts sind die Arbeitsbedingungen.
Ja.
Und die Ausgestaltung in vielen Dimensionen. Da kann man ja manchmal sagen, dass ein langer Trend vielleicht dazu viel zu regeln auch fragwürdig ist, jenseits nur des Tarifgitters und der Vergütung für Auszubildende und noch ein paar Themen zur Weiterbildung. Es ist ja auch immer, die Tarifverträge haben sich inhaltlich immer weiter ausgeweitet. Also sozusagen, das ist vielleicht ein bisschen die Gegenwirkung zu dem, was du zu Recht beschrieben hast mit den Fusionen auf Gewerkschaftsseite von den 18 auf 8 Branchengewerkschaften, dass man dann versucht hat, neben der eigentlichen Lohnziffer, die ohnehin nicht mehr so leicht durchzusetzen ist, wie das noch in den 70er und 80er Jahren der Fall war, auf der anderen Seite Regelungsbereiche hineinzuziehen, die weiter in die Arbeitsverhältnisse reingehen. Das mag in bestimmten Bereichen ja sinnvoll sein, wenn man beispielsweise wie in der Chemie über Tarifverträge den demografischen Wandel absichert über Tariffonds und das auch in die autonome Verantwortung übernimmt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, dann ist das ja auch richtig, aber es kann auch manchmal zu weit gehen. Auch das ist sicherlich ein Problem. Und das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir uns hier bewegen. Ich glaube, dass wir nur mit alle gemeinsam darauf achten müssen, dass dieser Bereich autonomer Politikgestaltung, also jenseits des Gesetzgebers und jenseits der Regierungspolitik, ja erstmal ein wichtiger Vorteil für dieses Land ist und war.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Also unsere Branchengewerkschaften, um die werden wir beneidet, nicht? Also weil die tatsächlich immer gesamtgesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Interessen eben voranstellen. Und diese Branchengewerkschaften machen genau das Gegenteil, da ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung relativ gering ist. Ja, nehmen Sie auf die externen Effekte Ihrer Entscheidung, nehmen Sie keine Rücksicht. Und deswegen haben wir hier einen Konflikt. Aber wie könnte denn eine Antwort aussehen? Wir haben eben das kurz mal angesprochen. Wäre nicht eine Möglichkeit, ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren vorzuschalten?
Das sicherlich, das kann man aber, wie gesagt, nicht für alle Bereiche, könnte man für die Daseinsvorsorge erwägen, dass man so etwas macht, dass man im Grunde auch fragt, so wie in dem Pflegebereich oder Gesundheitsbereich, was ist ein Streikrecht in der Daseinsvorsorge? Und das kann nicht unbeantwortet bleiben. Das ist, wie überhaupt der ganze Bereich Arbeitsrecht, das wird ja ein bisschen dilatorisch behandelt. Das ist ja nicht so ein Kernbereich. Man musste damals ja auch überhaupt erstmal den Begriff der Daseinsvorsorge entwickeln, darf man daran erinnern, der ist ja auch nicht alt. Da steht ja die Vorstellung, dass der Staat nicht nur Regeln erlässt, sondern dass er Leistungen auch bereitstellt, dass er eine Leistungsverwaltung macht. Und das war Ernst Forstorff in den 30er Jahren gesagt hat, das ist das, was der Staat liefern muss, damit in modernen Gesellschaften, in städtischen Räumen überhaupt die Lebensfähigkeit gegeben ist. Und dann hat er natürlich auch eine Verantwortung dafür, einen Rahmen zu setzen, dass bei aller Berechtigung von Konfliktsituationen, das ist ja alles auch klar, das muss man auch konfliktär auch in Konflikt gehen können dürfen, muss es aber trotzdem möglich sein, da einen Rahmen zu schaffen. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und man muss vielleicht auch nochmal im Tarifeinheitsgesetz überlegen, ob man nicht doch den Gewerkschaften, wenn sie in einer solchen Situation sind, wenigstens die Pflicht auferlegt, sich untereinander zu koordinieren. Ich meine, es kann ja nicht die Aufgabe des Arbeitgebers sein, rauszufinden, wer ist wo Mitglied. Und dann würde man eigentlich sagen, es wird euer Streikrecht nicht bestreikt, aber ihr müsst noch ein gewisses Maß an Koordinierung erbringen, weil ansonsten ist das Ganze nicht funktionsfähig. Und es lebt, es ist wie in der Geldpolitik auch. Wir geben einer autonomen Einheit, unabhängig vom laufenden politischen Geschehen durch Parlament und Regierung, einen Auftrag. Ja. Der muss aber dann auch erfüllt werden können.
Richtig, aber das würde doch letztlich eine Offenlegung der Gewerkschaftsmitgliedschaft erfordern.
Wenn die es gegeneinander machen und nicht gegenüber dem Arbeitgeber wäre, würde das ja das sozusagen, das, wo die ja natürlich auch irgendwie auch Sorgen haben, also man kann es ja auch nur durchzählen oder wie auch immer, man muss ja keine Mitgliederlisten vorlegen. Man kann ja sagen, wir haben in dem Bereich 30 und da haben die so viel, dann sind sie halt in der Not, sich untereinander auch zu koordinieren.
Mhm. Ja, aber das ist ja letztlich eine Gutwillsache. Also justiziabel ist so eine Regelung, finde ich nicht, aber sie muss justiziabel sein.
Naja, also das Verfassungsgericht hat ja gesagt, das Tarifeinheitsgesetz ist ja mit der Verfassung kompatibel, mit Ausnahme eines sozusagen eines Unterpunktes, wo es darum geht, dass die Rechte der Minderheitsgewerkschaft angemessen berücksichtigt werden. Und da spricht man davon, die Schutzvorkehrungen sind unverhältnismäßig. Es kann man ja sagen, man erhöht da die Schutzvorkehrungen. Aber das würde ich dann an diese Kondition binden, dass man sagt, da müsst ihr euch aber vorab auch gegenseitig, müsst ihr überhaupt wissen, wer ist denn der Mächtigere im Betriebsteil und wer nicht. Und dann kann man auch den anderen berücksichtigen. Also eigentlich gibt das, wenn man das weiterdenkt, das Verfassungsgerichtsurteil dazu schon eine Perspektive.
Ja, aber die müsste dann konstruktiv ausgefüllt werden.
Nicht? Genau.
Und da sehe ich eigentlich bei keinem der Beteiligten ein Interesse.
Nein, das ist auch nicht, dass die da besonders freundlich und miteinander umgehen. Das ist sicherlich der Unterschied. Das müssen wir auch nochmal bei ganzen Debatte um die eigenen Sparten reden, deutlich machen. Du hast es auch gesagt, unsere Branchengewerkschaften und die Branchenverbände auf der anderen Seite sind ein Asset für diese Wirtschaftsordnung, weil sie gemeinsame Perspektiven, ich nehme mal das Stichwort Metallrente, dass in einer gesamten Branche die betriebliche Altersvorsorge staatsfern organisiert werden kann und man damit auch Erfolgsmodelle etabliert.
Gemeinsam.
Genau, durch Chemie. Also das ist ein Ausdruck gemeinsamer Verantwortung und den Blick nach vorne zu richten. Und es ist ja auch interessant, dass der DGB-Vorsitzende Anne Hoffmann sich außerordentlich kritisch zur GDL geäußert hat, weil er eben genau sieht, wo die Axt anlegen. Die im Blick auf ihre eigene politische Überleben legen sie die Axt an bei der letztlich bei der gesamten Tarifautonomie.
Ja, nun. Gut, aber also eine Lösung für dieses Problem haben wir natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht. Haben wir ganz ehrlich nicht. Und irgendwann wird dieser Streik natürlich auch beigelegt sein. Also ich weiß nicht, ob es noch eine Streikrunde gibt. Und das Interessante ist, das materielle Ergebnis wird eigentlich dabei nicht entscheidend sein. Entscheidend sein wird die Mitgliedschaft in der einen oder anderen Gewerkschaft attraktiver werden. Darum geht es. Aber das ist ja eigentlich im Kern keine wirkliche Begründung für das Streikrecht. Nämlich noch einmal, das Streikrecht soll den Arbeitgeber schädigen. Ja, ja. Im Interesse der Versicherten, aber hier wird darum gestritten, die Belegschaft mit die Gewerkschaftsmitgliederanzahl zu maximieren. Und da sehe ich schon bestimmte Probleme. Und nämlich je erfolgreicher die GDL ist, desto mehr könnte dieses Modell Zukunft haben. Nämlich wir müssen ja sehen, die Branchengewerkschaften werden immer weniger und immer schwächer und die Arbeitswelt wird zunehmend differenzierter.
Ja, dann, das ist richtig, obwohl wir die Organisierbarkeit von Spezialinteressen natürlich schwieriger ist. Also hier hast du einfach die Struktur ja auch schon gehabt. Es gab immer schon diese Lokführergewerkschaft, die ja interessanterweise auch da beim Beamtenbund da mit firmiert und da ja. Und ja nicht zur DGB-Familie gehört. Das ist auch bei Cockpit, es ist ja eine klar abgrenzbare Gruppe und insofern kann die sich bilden als Interessengruppe. Das ist natürlich in modernen Dienstleistungsunternehmen gar nicht so möglich. Insofern ist meine Sorge da eher begrenzt. Sorge macht mir, wie gesagt, der allgemeine Daseinsvorsorgebereich, darüber hatten wir gesprochen. Aber ich sag mal, am Ende ist die Frage, ob die es dann nicht auch übertreiben in der Wahrnehmung. Denn du hast ja völlig recht, der Streik wird hier nicht zu dem genutzt, was eigentlich Zweck des Streiks ist. Und die haben ja auch noch andere Themen gehabt. Die haben sie ja dann wohlweislich rausgenommen, nämlich die Frage, ob man nicht die Deutsche Bahn den Infrastrukturteil und den Betriebsteil
trennen sollte.
Trennt. Und dann wäre das nämlich ein politischer Streik und der ist nun erst recht verboten. Also einen politischen Streik haben wir ja nun nicht in Deutschland als Modell. Und deswegen ist es ja auch gut begründet. Die Tarifautonomie lebt wie die geldpolitische Autonomie von der klaren Aufgabenzuweisung und auch einer Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten in dieser Aufgabenzuweisung. Ja.
Aber ich darf resümieren, wir sehen hier eine eindeutige Dysfunktionalität, aber eine richtige Antwort haben wir auch nicht. Ich würde mal sagen, we are still confused, but on a higher level.
Ja, das ist schon richtig. Es sind einmal Annäherungen. Wie gesagt, das Tarifeinheitsgesetz ist ja auch lange diskutiert worden. Überlegt, das Arbeitsgericht 2010 ist freigegeben, 2015 ist es dann ins Gesetzblatt gekommen, 2017 das Verfassungsgericht. Man kann ein paar Anreize, darüber hatten wir gesprochen, verändern. Ansonsten würde ich sagen, geht es darum, dass alle Akteure im System, Gewerkschaften wie Arbeitgeberverbände, der gemeinsamen Verantwortung gerecht werden, nämlich dieses hohe Gut der Tarifautonomie eines staatsfernen Bereiches auch staatsfern zu halten. Jeder, der nach Staatseingriffen ruft, muss wissen, was er damit tut. Und das ist nicht förderlich, sondern die Verantwortung liegt nun mal in diesen Bereichen, dort auch Kooperationserträge zu erwirtschaften.
Aber es gibt keinen Sanktionsmechanismus gegen jemanden, der sich nicht daran hält.
Das ist der Punkt, außer einer gewissen gesellschaftlichen Ächtung. Und dass, wie gesagt, der DGB-Vorsitzende sich auch sehr klar positioniert hat, sollte einigen doch zu denken geben.
Tja, das war ein interessantes Gespräch, aber leider ist es uns, wenn ich ehrlich bin, nicht gelungen, ein konstruktives Ende zu finden. Aber ich hoffe, wir haben klar gemacht, dass es durchaus ökonomische und soziale Probleme gibt, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Und hierbei handelt es sich um solch ein Problem. Das ist zumindest mein vorläufiges Resümee. Dann bedanke ich mich bei dir.
Ich danke dir und kann dem eigentlich nur zustimmen, aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass wir dieses auch mal in die Öffentlichkeit tragen, dass hier ein weiter Handlungsbereich unseres letztlich Gesellschaft- und Wirtschaftsmodells liegt, den es zu bewahren gilt.
Das war das bessere Schlusswort. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.